Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Jörg Münchenberg am Mikrofon. Einen schönen guten Abend. Zur Stunde also laufen noch die Gespräche zwischen den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und die Erwartung ist eher, dass sich die Runde wohl nicht so schnell auf eine gemeinsame Position zum weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie verständigen wird. So unterschiedlich sind die Interessen der einzelnen Länder, aber auch zwischen Ländern und der Bundeskanzlerin. Zumindest legen das die vielen Positionspapiere nahe, die im Vorfeld der heutigen Konferenz bekannt geworden sind. Wir schalten gleich nach Berlin zu unserem Korrespondenten zum aktuellen Stand der Beratungen. Zunächst aber der Blick auf die anderen Themen dieser Sendung. Das Bundeskabinett einigt sich auf einen Gesetzentwurf zum autonomen Fahren. Die Koalition legt den Streit zum Insektenschutz bei. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen räumt vor dem Europäischen Parlament Fehler beim Corona-Krisenmanagement ein. Gleichzeitig geben die Parlamentarier auch grünes Licht für den sogenannten Corona-Aufbaufonds. Hängepartie bei der Regierungsbildung in Italien. In Polen wiederum gibt es Proteste gegen eine neue Werbesteuer, die privaten Anbieter benachteiligen dürfte, so die Kritik. Und wir schauen auch auf die USA, auf den zweiten Tag des neuerlichen Impeachment-Verfahrens gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump. Und es ist eines der großen Themen für die Autoindustrie, autonomes Fahren. Also Fahren, ohne dass jemand hinter dem Steuer eingreifen muss. Bislang ist das hierzulande nur mit Sondergenehmigung und Einschränkungen möglich. Jetzt aber hat das Bundeskabinett den Einsatz von autonomen Fahrzeugen erheblich ausgeweitet. Nadine Lindner hat die Einzelheiten.
Schluss mit der Erprobungsphase, rein in den Regelbetrieb für führerlose Fahrzeuge, auch auf öffentlichen Straßen. Das ist das Kernanliegen des Gesetzes zum autonomen Fahren. Die Hoffnungen für die Zukunft sind groß. Ältere Menschen könnten mit fahrerlosen Shuttles zwischen Altersheimen und der Bushaltestelle pendeln. Auf dem Land könnte der Nahverkehr preiswerter werden. Kein Fahrer, keine Kosten. Und Parkhäuser könnten Platz sparen, weil sich Autos selbst ihren Abstellort suchen. Für CSU-Verkehrsminister Andrea Scheuer ist es ein wichtiges Zukunftsprojekt, das weltweit erste Gesetz, das das fahrerlose Fahren auf den Straßen regelt. Scheuer würde damit kurz vor Ablauf der Legislaturperiode einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag erfüllen. Gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio sagte Verkehrsminister Andrea Scheuer am Mittag:
Also da gehen wir einen nächsten wichtigen Schritt, nämlich weg von den Einzelfallgenehmigungen jetzt zu einem bundesweit einheitlichen Rahmen fürs autonome Fahren.
Zudem hoffe er, so Scheuer, auf einen Schub für die deutschen Autobauer.
Wir sind ja in einem Transformationsprozess der Automobilindustrie und das autonome Fahren ist pure Innovation für morgen.
Die wesentlichen Punkte des Gesetzes. Die Fahrzeuge sollen einer sogenannten technischen Aufsicht unterstehen, durch die sie jederzeit deaktiviert, also gestoppt werden können. Das können zum Beispiel Beschäftigte des Herstellers sein. Das Gesetz ist aber recht offen gefasst. In der Skala der Fahrzeugautomatisierung geht es um die Stufe 4, die zweithöchste.
Das heißt, die Stufe 4, da werden wir natürlich Fahrzeuge sehen, wo es natürlich noch einen Fahrer gibt, der eingreifen kann. Aber dann in der Zukunft wollen wir natürlich vollautonom fahren und das ist jetzt der wichtige Schritt dorthin.
Stand der Technik ist derzeit Stufe 2, das teilautomatisierte Fahren mit dem Einsatz von Assistenzsystemen fürs Überholen, den Spurwechsel oder das Bremsen. Bis zum Schluss war das Thema Datenschutz umstritten, vor allem mit dem SPD-geführten Justizministerium. Eine Evaluierung des Gesetzes in 2 Jahren soll auch die Belange des Datenschutzes berücksichtigen. Die Reaktionen aus der Opposition sind eher verhalten. Die Grünen fordern, dass bei autonomen Fahrzeugen vor allem der öffentliche, nicht der private Verkehr im Mittelpunkt stehen soll, so Stefan Gelper. Außerdem der Datenschutz.
Das BMVI wollte sehr umfangreich da auf die Fahrzeugdaten Zugriff haben und damit dann ließen sich zum Beispiel Bewegungsprofile bilden. Das ist zumindest die Befürchtung.
Ähnliches sorgt den FDP-Politiker Mario Brandenburg. Auch wenn er froh ist, dass es überhaupt einen zukunftsgerichteten Gesetzentwurf gibt, sagte er dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio:
Es wird nur gelingen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu erhalten, wenn sie der Souverän über ihre eigenen Daten bleiben und nicht zu Datenlieferanten degradiert werden.
Für die Verbraucher sieht der Verbraucherzentrale Bundesverband durchaus Chancen. Fahrerlose Busse könnten 24 Stunden am Tag verfügbar sein und so das Leben ohne eigenes Auto erleichtern. Auf der anderen Seite müssten viele Punkte noch geklärt werden. Da gehe es um Haftungs-, aber auch Datenschutzfragen. Nach der Kabinettseinigung geht das Gesetz zum autonomen Fahren noch in Bundestag und Bundesrat.
Na, den Lindner über den Kabinettsbeschluss zum autonomen Fahren und damit zu den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie. Die Linie des Kanzleramtes ist klar, lieber auf Nummer sicher gehen und den Lockdown noch einmal deutlich verlängern, um am Ende nicht doch wieder steil ansteigende Infektionszahlen zu riskieren, zumal angesichts der Mutationen, die deutlich ansteckender sind als das ursprüngliche Coronavirus. Die Länder, die sehen das zwar im Prinzip genauso, leiten daraus in der Praxis aber ganz unterschiedliche Positionen ab, zumal die Infektionszahlen ja insgesamt weiter zurückgehen. Stefan Dietjen in Berlin, Sie beobachten das für uns. Ist denn schon was bekannt geworden, gerade was die Länge des Lockdowns angeht?
Nein, Herr Münchenberg, da kennen wir noch kein Enddatum. Sie haben das gesagt, da gibt es unterschiedliche Linien. Es gab eine Beschlussvorlage des Bundeskanzleramts, die uns auch vorlag. In der war vorgesehen, den Lockdown mit seinen Grundregeln bis Mitte März, bis zum 14. März zu verlängern. Die Länder, jedenfalls eine Mehrheit der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, wollte den Termin etwas früher haben, hat das Datum 7. März genannt. Das ist noch Gegenstand von Verhandlungen, aber klar ist damit, die Grundelemente dieses Lockdowns bleiben bis in den März hinein bestehen. Das heißt, Geschäfte und Restaurants bleiben bis dahin zu. Private Kontakte sollen nur mit einer Person außer dem eigenen Haushalt möglich sein. Eine Teillockerung, die scheint sich abzuzeichnen, das ist aus der Runde schon herausgedrungen. Friseure, die sollen ab 1. März wieder unter strengen Hygieneauflagen öffnen dürfen. Man geht offenbar davon aus, dass man jedenfalls bis dahin den Inzidenzwert auf 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen gesenkt hat. Das war ja bisher immer die zentrale Zielgröße. Da zeichnet sich ab, dass diese Größe insgesamt nochmal neu justiert wird. Es ist jetzt in dem Papier des Bundeskanzleramts von einer Zahl von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen die Rede. Das ist Ausdruck der Sorge vor den mutierten Viren, die die Ausbreitung beschleunigen und damit auch die Nachverfolgung der Gesundheitsämter, um die es daher geht, erschweren. Die Experten rechnen damit, dass die britischen und die südafrikanischen Mutationen hier in den nächsten Wochen im März, im April das Geschehen beherrschen werden, also dominant werden und damit die ganze Infektionsdynamik dann nochmal verstärkt antreiben werden.
Ein großes Streitthema, Herr Dietjen, ist ja die Öffnung von Schulen und Kitas. Wie verlaufen da die Fronten?
Auch das ist noch unklar. Klar scheint zu sein, dass es da keine bundeseinheitliche Regelung geben wird. Es könnte sein, dass es da vielleicht einen Deal gibt, dass man sich darauf zubewegt, auf das Stichdatum des Bundeskanzleramts, 14. März, als Ende für den generellen Lockdown, aber dafür dann den Ländern die Möglichkeiten einräumt, die Schulen und Kitas früher zu öffnen. Es wird darüber diskutiert, welche begleitenden Maßnahmen man da vorsehen wird, um einen sicheren Schulbeginn zu ermöglichen. Da gab es ja auch ein Gutachten, Vorschläge der Bundeswissenschaftsministerin Karliczek. Angela Merkel hat sich dafür ausgesprochen, Lehrer und Erzieher in der Impfpriorität höher einzustufen, also vorzuziehen. Konkret geht es darum, Lehrer, Lehrpersonal, Betreuungspersonal in Kitas aus der Kategorie 3 in die Kategorie 2 hochzustufen. Die wären dann also als Nächste nach den über 80-jährigen Krankenhaus- und Pflegepersonal direkt dran. Angeblich, das berichtet die Nachrichtenagentur dpa, hat die Bundeskanzlerin und haben die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten bereits einen Prüfauftrag an Bundesgesundheitsminister Spahn in diesem Sinn erteilt, dass er prüfen soll, ob eine solche Hochstufung möglich sei. Dazu muss man wissen, dass sich Spahn vor dem Treffen mit Blick auf diese Option noch ausgesprochen skeptisch geäußert hatte.
Herr Dietjen, kurz noch, auch das Thema Impfen steht heute auf der Tagesordnung. Um was geht es da?
Ja, das ist Thema. Auch der Gesundheitsminister hatte mit Blick auf eine mögliche Hochstufung von oder früher Impfung von Lehrpersonal und Kita-Personal darauf hingewiesen, dass der Impfstoff ja noch knapp ist. Aber das Bundesgesundheitsministerium weist jetzt auch verstärkt darauf hin, dass sich das bald verändern wird. Je mehr Impfstoff kommt, desto mehr wird sich der Blick auf die Länder und die von den Ländern und Kommunen bereitgestellten Kapazitäten richten, die verfügbaren Mengen an Impfstoff überhaupt zu verimpfen. Gesundheitsminister Spahn rechnet damit, dass die Mengen jetzt rapide steigen werden. Im zweiten Quartal, so rechnet das Gesundheitsministerium vor, werden knapp 700.000 Impfungen täglich möglich sein. Mehr als doppelt so viel wie im ersten Quartal. Ein Gutachten des Bundesgesundheitsministeriums geht davon aus, dass es da schon im März zu Engpässen in den Impfzentren kommen wird und die Länder deswegen jetzt alles tun müssen, um die Möglichkeiten, den dann verfügbaren Impfstoff zu verimpfen, auch zu erhöhen.
Informationen waren das von Stefan Detjen. Dankeschön nach Berlin. Monatelang hatten sich Umwelt- und Agrarressort um die Details für einen besseren Insektenschutz gestritten. Überraschend ist das nicht wirklich. Während sich die zuständige Ministerin Svenja Schulze vor allem dem Umweltschutz verpflichtet sieht, hat Julia Klöckner wiederum besonders die Interessen der Bauern im Blick, die wiederum zu strenge Auflagen fürchten. Herausgekommen ist jetzt ein Kompromiss, der natürlich nicht alle zufriedenstellt. Caroline Born.
Seit Tagen protestieren Bauern gegen die schärferen Regeln beim Insektenschutz. So auch heute, während das Kabinett diese auf den Weg gebracht hat. Ein entsprechendes Aktionsprogramm war bereits 2019 beschlossen worden. Seitdem haben die Ressorts von Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner um die Umsetzung gestritten. Zwischenzeitlich hat sogar die Kanzlerin vermittelt.
Ich glaube, man kann zugeben, das hat alles ganz schön lange gedauert. Wir waren uns auch lange nicht so ganz einig. Mit den heutigen Beschlüssen haben wir gemeinsame Lösungen gefunden, die der Landwirtschaft und dem Insektenschutz eben gleichermaßen gerecht werden.
So die Umweltministerin, die für das sogenannte Insektenschutzgesetz zuständig ist. Ihre Reform sieht unter anderem vor, dass Biotope wie Streuobstwiesen für Insekten als Lebensräume erhalten bleiben. Auch die Lichtverschmutzung als Gefahr für nachtaktive Insekten soll eingedämmt werden. Außerdem beschlossen hat das Kabinett eine neue Verordnung zum Pflanzenschutz, bei der Klöckners Ministerium federführend war. Demnach soll der Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat zunächst stark eingeschränkt und ab 2024 ganz verboten werden. In Schutzgebieten sollen auch andere Pflanzenschutzmittel verboten werden. Ausnahmen gelten etwa für den Obst-, Gemüse- und Weinanbau. Denn, so Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, man müsse nicht nur Insekten schützen, sondern auch die Ernten. Das sei ein polarisierendes Thema.
Die einen gehen auf die Straße demonstrieren, weil sie so weitreichende Einschränkungen befürchten, dass ihre Arbeit nicht mehr möglich ist. Und andere gehen auf die Straße, weil es ihnen nicht weit genug geht.
Zu den einen zählt unter anderem der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied. Er bemängelt, dass der Insektenschutz durch Verbote durchgesetzt wird, anstatt durch Kooperation. Und warnt, dass viele Bauernfamilien ihre Existenzgrundlage verlieren könnten. Dies bestätigt eine junge Winzerin im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur. Mara Walz betreibt mit ihrem Vater ein Weingut im baden-württembergischen Ensingen. Ihre Weinberge liegen mitten in einem sogenannten FFH-Gebiet, das nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie als besonders schutzwürdig gilt.
Dort, wo unsere ganzen Weinberge stehen, das ist alles so ein Schutzgebiet. Wir dürften dort gar keine Pflanzenschutzmittel mehr einsetzen. Und ohne Pflanzenschutzmittel wachsen die Reben vielleicht noch ein bisschen, aber sie haben keine Trauben, weil die einfach von Krankheiten das Jahr über hinweggerafft werden würden. Keine Trauben, kein Wein, kein Weingut.
Der anderen Seite gehen die beschlossenen Maßnahmen angesichts des Insektensterbens nicht weit genug. Die Grünen kritisieren, dass es immer noch zu viele Ausnahmen und Schlupflöcher beim Pestizideinsatz gebe. Umweltorganisationen sehen das Vorhaben als einen ersten Schritt. Für bestimmte Schutzgebiete müssten kooperative Lösungen gesucht werden, bei denen Landwirte für den Insektenschutz honoriert werden. Johann Lüttke-Schwienhorst von der Aurelia-Stiftung.
Es besteht bereits die Möglichkeit, Pestizidanwendungen in FFH-Gebieten zu beenden, ohne wirtschaftlichen Nachteil der betroffenen Bäuerinnen und Bauern. Jetzt kommt es auf die Länder an, hier nachzulegen und Schlupflöcher zu schließen.
Die Länder müssen der Pflanzenschutzanwendungsverordnung noch im Bundesrat zustimmen. Das Insektenschutzgesetz kommt zunächst in den Bundestag.
Caroline Born über die Einigung der Koalition beim Insektenschutz und damit nach Brüssel. Es waren keine einfachen Wochen für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Brüsseler Behörde steht wegen der schleppenden Impfstoffbeschaffung massiv in der Kritik. Und auch die Kommissionspräsidentin musste sich den Vorwurf mangelnder Präsenz in der Öffentlichkeit gefallen lassen. Heute immerhin hat sie sich gestellt, und zwar der Debatte im EU-Parlament. Paul Vorreiter hat zugehört.
Es ist eine Mischung aus Mea Culpa und zuversichtlichem Blick in die Zukunft. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen beginnt ihre Rede auf Deutsch. Sicher kein Zufall, da ihr die heftigste Kritik aus Deutschland entgegenschlägt. Seit Dezember seien mehr als 17 Millionen Europäerinnen und Europäer geimpft worden, sagt von der Leyen, möchte damit hervorheben, dass in der EU das Impfen an Fahrt gewonnen habe. Ihre Behörde wolle am Ziel festhalten, dass bis Ende des Sommers 70% der Bevölkerung geimpft sind. Eine Taskforce kümmere sich um den Ausbau der Impfstoffproduktion. Künftig soll auch die EU-Arzneimittelbehörde EMA schneller an Daten klinischer Impfstofftests kommen. Gesundheitskommissarin Kyriakides arbeitet an einem neuen Rechtsrahmen, um die Impfstoffe so rasch wie möglich zu untersuchen. Dennoch seien in der Vergangenheit Fehler passiert.
Wir waren spät dran bei der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns auch zu sicher, dass das Bestellte tatsächlich pünktlich geliefert wird. Wir müssen uns fragen, warum das so ist und welche Lehren wir daraus ziehen können.
Trotz dieser Versäumnisse verteidigt von der Leyen die gemeinsame Beschaffung und warnt vor den Folgen nationaler Bestellungen für Einheit der EU und Binnenmarkt. Auch sei es verantwortungsvoll gewesen, auf Sicherheit und Verlässlichkeit der Impfstoffe zu beharren. Die Industrie müsse jetzt aber liefern. Man brauche nun Vorhersehbarkeit, sagt von der Leyen. Den Transparenzmechanismus für Exporte von Impfstoffen, die in der EU produziert wurden, verteidigt die Präsidentin. Der soll nämlich sicherstellen, dass die EU ihren zugesicherten Anteil erhält. Dass dabei jedoch kurzzeitig Kontrollen zwischen Irland und Nordirland ins Auge gefasst wurden, bedauert von der Leyen als fehlerhafte Entscheidung.
The bottom line is that mistakes were made in the process leading up to the decision. And I deeply regret that.
Die Reaktionen fallen gemischt aus. Grünen Co-Fraktionsvorsitzendes Karl Keller unterstützt den europäischen Ansatz der Impfstoffbestellung, mahnt jedoch mehr Transparenz bei den Verträgen an und dringend eine schnellere Produktion, was zwar viel kosten werde und was auch hätte viel früher passieren müssen.
However, we must now look at the things that need to be urgently improved. And most importantly, we need to ramp up production. And not just by a little, but by a lot. And yes, that should have been done earlier. And yes, that costs a lot of money.
Auch der SPD-Politiker Udo Bullmann ruft zu einem größeren Kraftakt auf. Und er erinnert dabei an ein bekanntes Zitat des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi während der Eurozonenkrise.
Whatever it costs. Das ist die Messlatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lasst uns aussteigen aus dem Klein-Klein. Ich bin nicht hier, um die Kommission anzugreifen, aber ich bin auch nicht hier, um sie zu verteidigen. Ich will, dass wir Menschenleben retten und das ist die Diskussion, um die es gehen muss.
Fundamentalkritik kommt dagegen vom AfD-Politiker Jörg Meuthen.
Das eilig erlassene Exportverbot ist nichts weiter als der hilflose Versuch, das eigene Totalversagen noch irgendwie zu kaschieren. Die EU-Kommission, seien wir ehrlich, hatte nie eine Strategie und sie hat sie weiter nicht.
Für die linken Co-Vorsitzende Manon Aubry hat sich die EU-Kommission von den Pharmafirmen über den Tisch ziehen lassen.
La Commission doit rendre des comptes. C'est pourquoi?
Die EU-Kommission muss sich ihrer Verantwortung stellen. Deswegen fordert meine Fraktion Aufklärung zu diesem Desaster bei der Kommission.
Une commission d'enquête sur la responsabilité de la Commission dans ce désastre.
Als Konsequenz verlangt die linken Politikerin einen Untersuchungsausschuss.
Aus Brüssel berichtete Paul Vorreiter. Und das EU-Parlament hat heute noch eine wichtige Entscheidung getroffen, nämlich zum Corona-Aufbaufonds. Damit können die geplanten Milliardenhilfen bald ausgezahlt werden. Holger Beckmann.
Der Corona-Aufbaufonds für die EU hat jetzt auch grünes Licht vom Europäischen Parlament bekommen. Mit einer deutlichen Mehrheit sprachen sich die Abgeordneten dafür aus, die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität, Kernstück des insgesamt 750 Milliarden schweren Finanzprogramms, auf den Weg zu bringen. Im vergangenen Sommer hatten sich die Staats- und Regierungschefs aus den 27 Mitgliedstaaten auf einem viertägigen Krisengipfel nach langen Verhandlungen darauf verständigt und dabei auch beschlossen, dass die Europäische Union erstmals in ihrer Geschichte in großem Stil gemeinsame Schulden aufnimmt, um das zu finanzieren. Mit der Zustimmung des EU-Parlaments ist der Fonds zwar quasi auf dem Weg, allerdings müssen die Mitgliedstaaten noch ihre Investitionspläne für die Unterstützungsmilliarden nach Brüssel schicken. Das soll bis spätestens Ende April passieren. Denn wer Geld aus dem Fonds haben will, muss es in Zukunftsprojekte investieren. Klimaschutz, Digitalisierung oder in den Ausbau des Gesundheitswesens.
Holger Beckmann über die Zustimmung des EU-Parlaments zum Corona-Aufbaufonds. Bei vielen hatte die jüngste Regierungskrise in Italien Kopfschütteln ausgelöst. Ausgerechnet mitten in der Pandemie steht das Land ohne politische Führung da. Immerhin, inzwischen zeichnet sich ab, dass der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, die neue Regierung leiten soll. Aber so schnell geht es dann doch wieder nicht. Jetzt tritt die Fünf-Sterne-Bewegung auf die Bremse. Aus Rom meldet sich Jörg Seiselberg.
Das Video im Internetblog der Fünf-Sterne-Bewegung ist knapp 7 Minuten lang und keine gute Nachricht für Mario Draghi. Denn Beppe Grillo erklärt darin kurzerhand die ab heute geplante parteiinterne Online-Abstimmung zur Regierungsbildung für verschoben. An die Mitglieder der Fünf-Sterne gewandt, sagt der Parteigründer und gelernte Komiker: Ihr seid diejenigen, die entscheiden, was wir machen, ob wir reingehen in die Regierung oder nicht, ob wir den einen oder den anderen sagen, dass sie uns am Arsch lecken sollen. Aber lasst uns noch einen Moment warten. Ich bitte euch um ein bisschen Geduld. Nach der an einigen Stellen etwas wirren Videobotschaft des Parteiübervaters zeigt sich Vito Crimi formell Chef der Fünf-Sterne-Bewegung folgsam und erklärt, wie von Grillo gewollt, das Online-Votum sei vorübergehend ausgesetzt. Geplant war, dass die Mitglieder der Fünf Sterne heute und morgen darüber abstimmen, ob die Partei eine von Mario Draghi geführte Regierung unterstützen soll. Chaos in der Fünf-Sterne-Bewegung, kommentiert der Corriere della Sera, und für Draghi gilt: Willkommen in der italienischen Innenpolitik. Denn der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank ist in seinem Bemühen, eine Regierung auf breitester parlamentarischer Basis zu bilden, auch von einem sprunghaften Komiker abhängig, auf den in der größten Parlamentspartei nach wie vor alle hören. Gestern noch, nach der zweiten Sondierungsrunde, hatte Grillo Draghi als, Zitat, guten Mann gelobt. Jetzt in seiner Videobotschaft an die Mitglieder erklärt der Fünf-Sterne-Gründer: Die Sache ist diese Person wirklich offen? Macht er uns nur etwas vor oder nicht? Ist er ehrlich oder nicht? Ich würde darauf warten, dass er die Erklärungen, die er uns gegeben hat, auch öffentlich macht. Es ist ein Reingrätschen in die Regierungsbildung, mit der Grillo vor allem diese Botschaft verbindet. Draghi solle sich öffentlich bekennen zu den Versprechen, die er den Fünf-Sternen in der Sondierung angeblich gemacht hat. Grillo behauptet, im Gespräch gestern habe ihm Draghi in allen wichtigen Punkten recht gegeben. Ich habe geredet und er hat immer genickt. Er hat gesagt, dass Umwelt an erster Stelle stehen werde, und er hat sich auch zum Bürgergeld geäußert. Konkret verlangt Grillo von Draghi, ein Ministerium für eine ökologische Wende müsse eingerichtet werden. Außerdem spricht sich Grillo dagegen aus, dass Matteo Salvini Teil des Kabinetts wird. Lega-Chef Salvini hat Unterstützung für eine Regierung Draghi signalisiert, bislang aber keinen Anspruch auf einen Kabinettsposten erhoben. Die anderen Parteien reagieren irritiert auf Grillos Videointervention. Weitere Beratungen seien jetzt offensichtlich nötig, sagt der stellvertretende Parteichef der Sozialdemokraten Orlando. Die Fraktionsspitze der Sozialdemokraten widerspricht vehement der Darstellung, Draghi habe in der Sondierung ein Programm präsentiert, das weitgehend die Vorstellungen der Fünf-Sterne-Bewegung wiedergebe.
Aus Rom war das der Bericht von Jörg Seiselberg. In Polen haben heute alle namhaften Privatmedien aus Protest ihre Webseiten abgeschaltet. Sie protestieren damit gegen eine geplante Werbesteuer, die vordergründig die Gewinne vor allem der großen US-Internetportale abschöpfen soll. Allerdings besteht der Verdacht, dass die Regelung vor allem dazu dienen könnte, Geld von privaten zu regierungsfreundlichen Medien umzuleiten. Jan Palokat.
Wer sich heute bei regierungsfernen polnischen Medien wie gewohnt über den Stand der Dinge informieren wollte, fand etwa im Internet von morgens an nicht das übliche Angebot, sondern Banner in eigener Sache. Hier sollte eigentlich ihre Lieblingswebseite erscheinen, hieß es da, aber heute müsse ein Zeichen gesetzt werden. Protest der freien Medien erschien andernorts anstelle des gewohnten. Auch Fernsehsender haben ihr Programm abgeschaltet, Radiosender bringen in Endlosschleife Informationen zum Protesttag.
Szanowni Państwo! Nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich.
Anlass der Aktion ist eine von der polnischen Regierung geplante Reklamesteuer, die vordergründig darauf zielt, die Gewinne der großen Internetriesen wie Google abzuschöpfen. Doch auch die Werbeumsätze traditioneller Medien wären je nach Größe und Aktivität betroffen. Knapp 50 Medien unterschiedlicher Couleur unterzeichneten einen Protestbrief dagegen. Die neue Steuer schwäche die Unternehmen und bedrohe einige in ihrer Existenz. Die Corona-Epidemie werde als Vorwand missbraucht, um Belastungen zu schaffen, die sie weit überdauern würden. Regierungssprecher Piotr Müller meinte dazu im öffentlichen Sender TVP, der sich nicht an der Aktion beteiligte:
Worauf beruht diese Steuer? Andere Länder haben die Abgabe schon eingeführt, etwa Frankreich, Belgien. Und leider ist es oft so, dass die Internetgiganten ihre Zahlung vermeiden. Die Steuer soll abhängig von den Erträgen der Firma und von der Art der Werbung 2-15% betragen. Diese Mittel sollen dem Gesundheitssystem zugutekommen und Kulturdenkmälern. Es ist eine Solidaritätsabgabe, wie es sie in vielen EU-Staaten gibt. Nach bisherigen Plänen soll etwa ein Drittel des Steueraufkommens in einen neuartigen Medien- und Kulturfonds fließen, der unter anderem der Förderung des nationalen Erbes in den Medien zugutekommen soll. Kritiker fürchten, dass sich dahinter in erster Linie die Förderung regierungsnaher Medien verbirgt. Schon jetzt fällt auf, dass Werbeaufträge staatlicher Firmen überwiegend nahestehenden Zeitungen oder Portalen zugutekommen. Den nationalen Rundfunk TVP unterstützt die Regierung ohnehin mit Milliarden Steuermitteln. Umgekehrt drohe aber nun eine Milliardenbelastung für private, regierungsferne Medien, heißt es von ihnen selbst. Das US-Unternehmen Discovery, das in Polen den einflussreichen Privatsender TVN betreibt, nannte die Steuerpläne den Versuch, Medien zu belasten, um Pluralität und Meinungsfreiheit einzuschränken. Bogusław Hrabota von der Zeitung Rzeczpospolita meinte, das wird der polnischen Demokratie nicht dienen. Polen hat einen modernen, gut erprobten Medienmarkt. Das muss man doch unterstützen, nicht unterdrücken. Ich verstehe diese Regierung nicht, die so viel von Freiheit und Patriotismus spricht und dann solche Entscheidungen trifft.
Jan Palukat über die Proteste in Polen gegen die Reklamesteuer. Und damit in die USA. In Washington findet derzeit das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump statt, obwohl der bekanntlich gar nicht mehr im Amt ist. Aber die Demokraten wollen nach dem Sturm auf das Kapitol Anfang Januar ein politisches Zeichen setzen. Ob sie dafür jedoch die notwendige Zustimmung von 17 Republikanern im US-Senat bekommen werden, bezweifeln viele. Doris Simon in Washington, Sie beobachten das Ganze für uns. Wie ist der zweite Verhandlungstag bislang verlaufen?
Ja, heute hat der eigentliche Prozess begonnen mit der Anklage. Das sind die demokratischen Ankläger aus dem Repräsentantenhaus, die ihren Fall darlegen, nämlich dass Donald Trump, anders als seine Anwälte es gestern schon gesagt haben und auch in ihrer Schrift niedergelegt haben, kein unschuldiger Zuschauer der Gewalt war am 6. Januar im Kapitol, sondern dass er der Chefaufhetzer, der Chefaufwiegler, wie heute Jamie Raskin von den Demokraten sagte, war. Raskin führte aus, die Verhandlung hat begonnen vor etwa einer halben Stunde. Für uns fühlte es sich am 6. an wie Wahnsinn, aber dahinter steckte Methode. Und er sagte dann, das Ziel Donald Trumps sei gewesen, dass es nicht genug Stimmen hätten ausgezählt werden können, um Joe Bidens Sieg im Wahlleutegremium zu bestätigen. Das war ja der Anlass vom Zusammenkommen des Kongresses am 6. Januar. Er sagte nochmal ausdrücklich, es gehe nicht darum, einen unschuldigen Zuschauer zu verurteilen, so stellen ja die Anwälte ihren Mandanten Donald Trump dar, sondern die Person zur Rechenschaft zu ziehen, die allein verantwortlich war. Und dieser Fall wird heute auf verschiedene Art aufgemacht von den demokratischen Anklägern, mit vielen Erklärungen, aber auch mit Videomaterial, heißt es, was man bisher nicht gesehen hat. Das war ja gestern sehr eindrucksvoll gewesen und da soll heute noch mehr nachkommen.
Sie haben Trumps Anwälte schon erwähnt. Mit deren Auftritt ist Donald Trump offenbar nicht so richtig zufrieden.
Also Leute, die es wissen, sagen, er hat getobt vor dem Fernseher zu Hause in Mar-a-Lago, vor dem, wo er sich die Verhandlung angeschaut hat. Vorher hatten sich ja schon Senatorinnen und Senatoren der Republikaner entsetzt geäußert über die Qualität der Verteidigung. Der eine Verteidiger sehr weitschweifig, man wusste überhaupt nicht, was er wollte, der andere aggressiver. Aber auch nicht so und angemessen, wie man das sich bei einem historischen zweiten Impeachment in einer so wichtigen Sache auch für die Nation vorstellt. Manche Leute sagen bei Donald Trump, you get what you pay for. Donald Trump wollte ja nicht das Team vorher, was wohl besser aufgestellt und auch namhafter war, in der Höhe bezahlen, wie das die Anwälte gefordert haben. Donald Trump ist eben nicht mehr der Präsident und es ist ein heikler Fall. Es war auch gestern auffällig, wie sich die Anwälte distanziert haben von der Gewalt, wie einer der Anwälte ganz klar gesagt hat, Joe Biden hat die Wahl gewonnen. Also das ist kein einfacher Fall für Anwälte und diese beiden sind bislang nicht gewachsen. Man hört, dass jetzt die Verteidigung auch Videomaterial einbringen will, weil man gesehen hat, wie gut das funktioniert für die Demokraten.
Ganz kurz noch zur Stimmung, Frau Simon. Wie aufgeheizt ist die Stimmung insgesamt bei diesen Verhandlungen?
Ich würde sagen, sie ist überhaupt nicht aufgeheizt. Es ist eine Verhandlung im Senat und es ist eher ruhig und gestern teilweise sehr beklommen. Also keine Zwischenrufe, nichts, was irgendwie als störend empfunden werden könnte.
Informationen waren das von die Doris Simon. Dankeschön nach Washington. Und damit gehen diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Programm, unter anderem zur neuerlichen Bund-Länder-Runde in Sachen Corona und zum Kompromiss beim Insektenschutzgesetz. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.